Worship Sofa. Musik und Theologie im Gespräch.
Herzlich willkommen auf dem Worship Sofa. Heute sprechen wir mit einer Person, die man im Prinzip eigentlich nicht kennen kann. Das ist einer der bekanntesten Musiker und Koryphäen des deutschen Worships, Lothar Kosse. Lothar, herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, man kennt deine Lieder vermutlich besser, als man dich kennt. Ich nenne mal ein paar. Wunderbarer Hirt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Näher, groß ist unser Gott. Das erlebt ja gerade auch wieder einen riesen Revival unter den Kids, habe ich mitbekommen.
Echt?
Ja, okay. Scheinbar. Ist wieder ganz, ganz angesagt. Und also ich erlebe das immer mal wieder, wenn ich durch Feiert Jesus 2 blättere. Irgendwie, an deinem Namen kommt man einfach nicht vorbei. Mhm. Deswegen ist es richtig klasse, dass wir heute mit dir sprechen können. Ist ja quasi eine Jubiläumsausgabe zu dem 10-jährigen Jubiläum unseres Studiengangs Theologie und Musik. Und du warst auch schon zu Gast bei uns am TSC. Wir sind immer mal wieder in Kontakt und ja, danke, dass du dir Zeit nimmst für das Gespräch heute. Jetzt wollen wir erstmal ein bisschen auf den Grund gehen, was außer dem, was man über dich kennt, dich auch noch in deinem Leben auszeichnet, Caro.
Ja, Lothar, ich habe über dich gelesen und gehört, dass du Architektur studiert hast.
Mhm, das stimmt.
Als erstes, oder?
Das lief parallel. Also ich habe, ja, du hast recht, das ging mit Architektur los und parallel war ich aber auch, gab es damals die Möglichkeit in Hamburg auch Musik zu studieren, weil das in den Semesterferien war und dann war ich in den Semesterferien, die damals noch sehr ausladend waren, in Hamburg und dann habe ich im Semester in Hannover studiert.
Das klingt aber auch nach einer vollen Zeit.
Ja, aber ich wollte das unbedingt. Ich wollte immer Musiker werden, aber ich hatte noch den Eindruck, dass da noch was auf mich wartet, was außerhalb der Musik ist. Und ich im Nachhinein muss ich sagen, das ist sehr gut, dass ich das gemacht habe. Währenddessen war ich nicht so überzeugt davon, aber ich habe es gemacht.
War es nicht so, dass jemand gesagt hat, studier doch noch was Anständiges?
Das könnte man meinen, dass das so ist. Aber bei genauer Betrachtung war es dann letztlich nicht so. Es war so, das klingt immer so ein bisschen komisch, aber es war so, dass ich hatte den inneren Eindruck, also ich habe es erstmal angefangen, vielleicht aus dem Grund irgendwie was zu machen, was jetzt nicht nur so komplett Risiko ist, aber dann
also
war ich irgendwie
über Architektur jetzt, ne?
Ja, genau. Und dann im dritten Jahr merkte ich, okay, das sind nochmal 3 Jahre, die ich da studieren muss. Und da war die Entscheidung wirklich, mache ich es oder mache ich es nicht, zu Ende. Und dann habe ich es zu Ende gemacht, wohl wissend, dass ich damit mir Zeit für die Musik wegnehme. Mhm. Und jetzt im Nachhinein, also mit dem großen Abstand, bin ich dankbar dafür, weil es mir eine größere Sicht gibt auf die Kunst allgemein, als jetzt nur diese stromlinienförmige Musikausbildung. Und ich habe viel gelernt über Kunst, Philosophie und Handwerk auch. Ich habe auch im Bau gearbeitet zwischendurch und wir haben einen Stall gebaut mit Studienkollegen, einen Fachwerkstall ohne technische Hilfsmittel, all solche Dinge. Und manchmal ist die Lebensschule, die man ja so durchläuft, ein bisschen größer und dann stellt man erst mit einem gewissen Abstand fest, wie gut das ist, dass man das ein bisschen weiter gefasst hat als jetzt nur ein Studium. So.
Ja. Ich habe auch erst Schneiderin gelernt und bin auch sehr froh darüber. Ich habe sogar einen Meister gemacht,
ja,
obwohl
super.
Ich nicht als Meister arbeite, aber ich bereue die
also
Jahre
wenn ich jetzt ein
nicht.
Problem habe mit meinem Anzug oder so,
Bescheid.
Weiß ich Bescheid.
Genau, ja, es gibt ja Musiker, die lassen sich wirklich irgendwie, zum Beispiel Geiger oder so, die lassen sich dann einen Keil einnähen,
ja.
Weil du die Bewegungsfreiheit brauchst.
In die Geige.
Ja, die Geige. Okay, das ist ja auch gut.
Aber es ist ja auch im Musikstudium, es ging dir sicher auch so, es braucht ja diesen Blick über den Tellerrand. Du hast ja ständig mit anderen Künsten und einer Zeitgeschichte auch zu tun, die man verstehen muss.
Ja.
Von dem her finde ich, diese Verbindung von verschiedenen Kunstformen liegt so auf der Hand und eben Architektur ist ja auch eine. Lustig, wir hatten schon einen Architekten hier auf dem Worship-Sofa neulich.
Okay.
Tom Dillenhöfe.
Ja.
Der Chorleiter. Ja.
Das ist ein großartiges Studium. Der Berufsalltag, wenn man jetzt nicht Glück hat, sein eigenes Büro zu haben und unfassbar erfolgreich, dann ist der manchmal ein bisschen schwierig, weil es gibt dann viel Konflikte mit Bauherren und so weiter und so fort. Aber das Studium selbst und räumliches Planen, also ein 3D-Kunstwerk zu erschaffen, also erstmal so auf der freien Wiese mit keinen Restriktionen, so wie es im Studium halt so ist. Das ist schon was Herrliches.
Aber kommen wir mal zu deiner Musik. Du bist Gitarrist, E-Gitarrist,
ja.
Studiomusiker, Produzent, Sänger, Songwriter, Arrangeur. Das findet man so über dich. Bist du, also ich habe mich dann gefragt, sage ich jetzt zu dir Gitarrist oder E-Gitarrist?
Das kannst du so in einem Wort zusammenfassen. Das ist einfach Gitarrist. Also ich spiele sowohl E- als auch akustische Gitarre. Das stimmt weitestgehend, was du gesagt hast.
Gut, weitestgehend. Das stimmt nicht. Das sagt wie die Wikipedia, glaube ich, über dich.
Okay. Ja.
Und man würde, ich würde jetzt schon so sagen, neben Albert Frey bist du somit der bekannteste Schreiber von deutschsprachigen Lobpreis-Worship-Songs. Ihr habt das Liederschatzprojekt hast du zusammen mit Albert Frey produziert. Und dann habe ich auch noch über dich herausgefunden, dass du die Cologne Worship Night ins Leben gerufen hast.
Ja.
Da kommen wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Das fand ich sehr interessant. Und dann hast du neben eben Gesangsalben, Worship-Alben auch jede Menge Instrumentalalben gemacht, beziehungsweise du bezeichnest, glaube ich, alles als Worship-Alben, ne?
Ja.
Egal, ob instrumental oder mit Gesang. Mhm.
So ist das.
Und wir haben über dich herausgefunden, beziehungsweise Susi wusste das schon vorher, dass du auch malst und Kalender verkaufst.
Ja, das mache ich.
Das fand ich total cool, weil ich habe mir die Bilder angeguckt und dachte, das ist sehr impressionistisch.
Ja.
Und ich muss auch sagen, ich finde das mit die schönste, also ich male auch sehr gerne.
Ja.
Mag das mit am liebsten den impressionistischen Stil. Hast du da so eine Liebe zu oder?
Ja, also das ist eine Spätfolge.
Oder malst du auch anderes? Also
ist eine Spätfolge der Architektur, muss ich sagen. Also die ganze Sache kam zustande durch, also ich habe früher viel gezeichnet. Ich bin im Studium, nicht? So die typische Italienreise. Man ist so mit dem Schlafsack unterwegs und Rucksack und dann fährt man so von Rom nach Florenz und nach Siena und setzt sich da auf den Platz und zeichnet dort und genießt es. Und irgendwann jetzt habe ich das komplett vergessen, habe auch nichts mehr mit darstellender Kunst gemacht, weil die Musik war so im Vordergrund. Aber vor ein paar Jahren war es so, dass meine Schwester, die auch malt, und meine Mutter, die auch malt, die haben gesagt, wir wollen eine Ausstellung machen. Und dann sage ich, das ist schön für euch. Und dann sagten die, aber du machst mit. Und das sagte ich, das ist ja interessant. Ich habe aber kein einziges Bild. Dann sagten sie, du hast ja noch 3 Monate Zeit.
Oh wei. Ja.
Cool. Und dann war es wirklich so, ich dachte, ach, ich probiere einfach mal was. Ich habe früher auch so ein bisschen Aquarell gemalt. Dann bin ich aber bei uns hier in Lidl gegangen. Der hatte gerade ein Sonderangebot, 25 geil. Ölfarben, 4,99 € und sie kriegen noch Pinsel und Leinwände oben drauf. Und ein Aal, ganz oben. Und das habe ich dann genommen und habe mich hier hingesetzt und ich habe gemerkt, das klappt. Es hat funktioniert. So. Und dann hat es mich gepackt. Und dann bin ich wirklich auf die Reise gegangen nochmal und bin, weil mich gerade die Impressionisten interessiert haben, also dieses Einfangen von Momenten, denen man durch die Malerei Bedeutung gibt. Das sind ja ganz profane, man könnte ja alles malen. Man kann ja irgendwie ein Telefonhäuschen malen oder was weiß ich, irgendwas. Und es kann alles wunderschön aussehen, wenn man den Moment begreift in seiner Komplexität und auch Schönheit oder mit dem Licht oder was auch immer.
Ja, da ist ja der Impressionismus, also wenn man jetzt an Van Gogh denkt oder Monet, gerade dieses Gepunktete hat ja so eine Lebendigkeit. Und auch nicht greifbar gleichzeitig, also was Geheimnisvolles.
Dieser Pinselstrich, einige haben es ja dann in diesem Pointillismus dann übertrieben, wo man dachte, oh, jetzt fängt das Bild an zu stehen, es hat keine Bewegung mehr durch zu viel Abstraktion an der Stelle. Aber ich liebe das, diese Momente wahrzunehmen und überhaupt erstmal wahrzunehmen. Und ich glaube, wenn man in der Lage ist, Dinge wahrzunehmen, dann kann man sie auch umsetzen. Das braucht dann zwar ein bisschen Technik und Vorstellungsvermögen noch, aber mein Sehen hat sich komplett verändert, weil ich dachte, also der Himmel ist immer blau oder was weiß ich auch. Immer so, man hat immer so Stereotypen, die man irgendwie so meint zu wissen, aber wenn man genau hinschaut, dann denkt man, ah, da sind aber so viele Farben in diesem Himmel. Wo sind denn die ganzen Farben auf meiner Palette? Wo finde ich die denn? So, und dann fängt man an, da zu experimentieren. Und ich bin wirklich auch durch die Museen gereist dann und habe dann Monet studiert und Sisley und und die ganzen Jungs. Und ich weiß noch, ich war in vielen Museen, wo ich echt kurz vorm Hausverbot war, weil ich so nah an die Bilder rangegangen bin, dass diese Alarmanlage ständig geklingelt hat. Aber ich wollte rausfinden, was malen die zuerst? Ja. Welche Schicht war zuerst? Was kam dann da um? Weil du kannst dich ja schnell auch vertun, und bei Ölmalerei ist es so, wenn du mit der falschen Farbe anfängst, dann bist du ganz schön am Schwimmen. Mhm. Ja, und das wollte ich rausfinden, und ich hatte jetzt keinen Malunterricht. Das hat mich auch nicht so richtig interessiert. Mhm. Ich dachte, das kriege ich schon irgendwie raus, weil ich, wie gesagt, das räumliche Vorstellungsvermögen, das hatte ich, und ich musste nur noch die Farbe ergänzen. Das kam dann dazu.
Cool. Mhm. Also das lohnt sich, da reinzuschauen. Es gibt ja auf deiner Website auch eine Abteilung, wo man deine Bilder sehen kann. Wir haben uns das auch angeschaut, haben gleich auch ein bisschen an Vincent van Gogh gedacht.
Bei manchen in deinem Bildern. Shop, glaube ich, ne? Mhm. Nicht auf deiner Website, aber in deinem Shop. Du hast, glaube ich, noch eine Shop-Website.
Ja, ich habe so einen Shop, da ist gut, es ist nicht so viel da zu sehen. Ich will eine neue Homepage aufmachen für meine Kunst. Habe ich noch nicht geschafft, aber das meiste sieht man, glaube ich, auf Instagram. Da muss man runterscrollen. So.
Ja,
genau. So in der Timeline. Bisschen nach
also,
unten.
Also, folgt Lothar Kosse auf Instagram.
Das müsst ihr
und schaut
nicht.
Seine Bilder an.
Folgt Jesus.
Und folgt vor allem Jesus, genau. Lothar, du, dieses Künstlersein in so einem umfassenden Sinne, das hat mich sehr fasziniert, seit wir uns das erste Mal begegnet sind. Ich muss gestehen, als wir den Studiengang neu gegründet haben, das bekenne ich jetzt mal hier in der Öffentlichkeit, ist ja immer so die Frage, wen lädt man ein? Und dann war auch immer so, hey, lade doch mal Lothar Kosse ein, ist wirklich super Musiker, ein toller Typ. Und ich war immer so, ja, aber den kennt man ja schon so. Das ist irgendwie nichts, ich dachte so, okay, das ist irgendwie nichts Neues.
Okay. Mhm.
Und dann kam dieser Moment 2018 in Villingen, wo wir dein Konzert erlebt haben am Upgrade. Mhm. Da war ich mit meinen Studis und du hast gespielt, wir haben ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, mit den Musikern Florian Sitzmann, Daniel Jacobi, Luca Genta waren, glaube ich, auf der Bühne und du. Und ich saß in dem Raum. Ihr habt 2 Stunden meist weitgehend Improvisationsmusik gespielt. Ganz viel nicht gesungen. Und ich, das war magisch. Es hat mich tief berührt. Es war super neu, das in einem Worship-Kontext, in einem Lobpreiskontext oder auch als Lobpreismusik zu verstehen. Ich habe gedacht, das ist genau, mein Herzschlag, das berührt mich zutiefst auf allen Ebenen. Und ich habe gedacht, dieser Mann muss ans TSC. Und das haben wir ja dann auch umgesetzt irgendwann. Lass uns doch mal über diese Art von, und eben, wir haben, glaube ich, damals auch gesprochen, du hast gesagt, das ist wirklich auch, was euch sozusagen aus der Seele, aus dem Herzen fließt, diese Musik. Mhm. Kannst du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen erzählen, was war das für ein Konzert, was ist diese Art, was bewegt dich daran, solche Musik zu machen?
Ja.
Und eben, ich muss bekennen, ich war sehr falsch in meinen Gedanken. Mhm. So, da kommt nichts Neues. Mhm. Das war überhaupt nicht so.
Ja.
Genau, was war das damals?
Ja, es kommt nichts Neues. Das ist ein schönes Stichwort irgendwie. Ich glaube, das Thema Anbetung, was wir ja so normalerweise jetzt auch schon so ein bisschen in die Schublade getan haben, so, wir wissen jetzt ungefähr, was Anbetung ist und wie das zu klingen hat. Das ist, das will immer wieder neu erfahren sein. Und es ist bei mir persönlich so, meine größte Leidenschaft seit Kindesbeinen ist das Gitarrespielen. Und eigentlich war dieses Lobpreisleitersein war eher eine Zusatzausbildung. Also ich habe viele Lobpreislieder geschrieben und ich schreibe es immer noch gerne. Und das ist wirklich ein Teil meiner Berufung. Und damit bin ich wahrscheinlich irgendwie am bekanntesten geworden, jetzt im christlichen Bereich. Aber ich verstehe Lobpreis als viel, viel größer als jetzt nur Lieder singen, die relativ einfach zu verstehen sind. Sondern ich gehe immer davon aus, dass, also wie es da steht, die Erde ist des Herrn und alles, was darin ist. Also der Herr oder alles ist, im Kolosserbrief steht, alles ist durch ihn, durch Christus und auf ihn hingeschaffen. Also auch die ganze Musik ist durch ihn und auf ihn hingeschaffen. Und nicht nur die Lobpreismusik. Mhm. Und das ermutigt mich dann immer, den Blick sehr weit zu fassen und zu sagen, ich möchte die Musik, soweit ich irgendwie fassen kann, erfassen, und zwar das aus meinem inneren Sound heraus. Ich glaube, jeder Mensch hat irgendwie einen Song, den er singt sein Leben lang so ein bisschen in unterschiedlichen Versionen, oder einen Sound, der ihn prägt. Den habe ich auch, den spüre ich bei mir. Und weil die Gitarre nun mal so eine große Bedeutung hat und eigentlich mein Türöffner in die ganze Musikwelt war, ist sie immer auch noch von ganz großer Bedeutung. Und ich spiele immer leidenschaftlich gern. Also es ist fast schwieriger, mich dazu zu überreden, nicht zu üben, als zu üben. Weil ich liebe es einfach. Also nicht zu üben jetzt statisch, aber einfach zu spielen. So, ja. Also das und das... Das war wahrscheinlich bei diesem Konzert auch so. Und ich weiß, dass es beim Daniel und bei Luca und auch beim Florian so ist. Die sind zwar oft in ihren Rollen als Produzenten und auch als was weiß ich auch immer unterwegs, aber das sind auch echte Spielkälber. Also die lieben es, freigelassen zu werden auf der Wiese und ordentlich rumzuhüpfen. Ja. Mhm. Und das ich glaube, das ist so eine Form der Anbetung, die wir neu entdecken dürfen. Ich glaube gar nicht, dass die jemals verloren gegangen ist, aber in unseren Anbetungskreisen ist die verloren gegangen. In anderen Kreisen nennt man das Jazz. Aber diese freie Form, sein Emotionen Ausdruck zu verleihen, aber auch gleichzeitig das nicht zu tun, um jetzt zu zeigen, guckt mal, was ich alles Tolles kann, sondern das mit Gott zusammen zu machen und mit dem Heiligen Geist. Und das ist für mich das Allerschönste, was in der Musik passieren kann. Wenn ich anfange zu spielen, ich weiß, ich habe jetzt irgendwie ein längeres Solo, was ich spielen kann, und ich darf mal durchatmen und das schön aufbauen und eine Dramaturgie entwickeln. Das Schönste ist dann in dem Moment, wo ich dann auf einer Bühne stehe, zu sagen, Heiliger Geist, was machen wir denn heute? So, und dann geht's los. Ja. Und natürlich habe ich mein Instrument gelernt und ich weiß auch, mich auszudrücken, aber ich bin immer überrascht, dass Gott mir, und das ist jetzt auch immer noch so, immer neue Dinge zeigt. Und auch technisch manchmal neue Dinge zeigt. Neulich habe ich eine Sache, die ich immer schon können wollte, habe ich von einem Tag auf den anderen endlich wirklich verstanden. Und ich kann nicht sagen, wie es passiert ist, weil ich habe mich da manchmal schwer getan. Es war eine bestimmte Technik, die ich eigentlich spielen wollte. Aber ich dachte so, hundertprozentig kannst du es nicht. Aber von einem Tag auf den anderen war es, als wenn eine Blockade wegging und ich eine neue Freiheit hatte, in einem Bereich mich auszudrücken, die vorher nicht da war. Und das zeigt mir, das Feld der Musik ist so weitläufig. Und das Schöne ist, wenn wir das mit Gott zusammen machen, und zwar auch als Anbetung. Also Anbetung ist die schönste Form, für mich die schönste Form des Musikmachens.
Ja.
Aber nicht nur einfache Lieder singen, weil das ist ein Teil von Anbetung, der ist großartig. Ich liebe das auch, einfache Lieder zu schreiben und zu singen. Aber dann gibt es diesen ganz anderen Teil, wo wir zum Beispiel, steht es im 1. Chronik 25, und sie spielten geisterfüllt auf ihren Zittern, Harfen und Zimbeln. Also geisterfüllt, oder sie prophezeiten oder weissagten auf ihren Instrumenten. Und da steht der mehrfach und ich denke, ja, das okay, was heißt das denn? Also für mich übersetzt heißt es im Moment noch, vielleicht gibt es auch noch mehrere Bedeutungen, sie drückten auf ihren Instrumenten etwas aus, was man mit Worten nicht ausdrücken kann. Ja. Und das berührt mich zutiefst. Und da dem spüre ich nach. So.
Ja, und eben, das hat mich auch so beeindruckt. Man hat auch das Gefühl gehabt, so, ihr liebt eure Instrumente, ihr liebt aber auch das Zusammenspiel. Das ist ja auch nochmal eine andere Fähigkeit. Und dann aber auch, es hat ja auch damit zu tun, dass man wirklich sein Instrument auch kennt. Also, dass ich irgendwie etwas damit machen kann. Und das kann ich eigentlich nur, wenn ich damit viel Zeit verbringe. Ja. Ich meine, ihr seid alles ausgereifteste Musiker. Das konnte man spüren. Und da war so viel Inhalt in der Musik, ohne dass Worte gesungen oder gesprochen wurden. Also ich glaube, wir haben dann schon auch noch das ein oder andere Lied gesungen.
Mhm. Ja.
Aber auch das hat dann eine Lebendigkeit, weil es nicht einfach irgendwie ein vorgefertigter Ablauf ist, jetzt von näher oder welches Lied auch immer da gesungen wurde, weiß ich nicht mehr. Sondern auch das lebt dann sozusagen von dem Moment und dieser Hingabe an, ich kenne mein Instrument und kann mich damit ausdrücken und lasse gleichzeitig den Heiligen Geist mitspielen in dem Ganzen. Also große Spielfreude, das war wirklich erhebend.
Ich sag mal, es ist ja mit allem so, wenn wir irgendwann uns so lange mit einer Sache beschäftigt haben, dass wir es wirklich verstanden haben, und ich sage nicht wirklich verstanden, aber zumindest einigermaßen verstanden haben, dann können wir uns auch ein Stück weit davon wieder entfernen und es wirklich nutzen irgendwie. Wie unsere Sprache zum Beispiel. Wir reden ja jetzt auch nicht, wir denken ja jetzt nicht jede Sekunde drüber nach, welches Wort wir dann nehmen, sondern Das ist bei uns was ganz Normales. Wir reden ganz normal miteinander. Wir können es einfach in Deutsch. Wenn wir das jetzt zum Beispiel in Serbo-Kroatisch machen würden, dann wären wir lost und könnten uns vielleicht noch nicht mal guten Tag sagen. Aber auch da, wenn wir uns da 10 Jahre mit beschäftigen würden, würden wir irgendwann vielleicht den ersten Witz machen in dieser Sprache. Und dann würden wir uns total freuen und denken, ja, ich habe meinen ersten Witz gemacht.
Die fanden ihn auch lustig.
Die fanden ihn lustig, ja. Und so ist es mit Musik machen ja auch irgendwo. Ne? Also wir lernen Sprache. Und irgendwann können wir sie sprechen. Und irgendwann können wir uns vielleicht auch so ausdrücken, dass wir das, was wir wirklich meinen, auch rüberbringen. Und das ist, glaube ich, die Kunst beim Musikmachen, dass wir irgendwann das rüberbringen können, was wir wirklich empfinden.
Ja, wir haben, einfach um diese Geschichte noch zu Ende zu erzählen, wir haben dann daraufhin, haben wir beide zum ersten Mal gesprochen, ihr seid in einer ähnlich, ein bisschen anderen Formation zu uns runtergekommen in den Süden. Wir haben ein ähnliches Format gemacht für unsere Studierenden, weil wirklich auch, also ich begeistert war von diesem, jetzt geht's mal nicht um, wie gestalte ich einen Lobpreisteil, wie suche ich die richtigen Lieder aus, welche theologische Sprache, welche Inhalte gehören rein oder nicht rein. Also diese Funktionalität von Liedern, über die wir vielleicht später auch noch kurz sprechen, sondern es geht jetzt einfach mal darum, wie bediene ich die Instrumente auf eine freie Art und Weise. Das war ein ganz auch neues Format, glaube ich, für uns kennenzulernen und einfach eine ganz wertvolle Sache. Und hat eben zutiefst mit Lobpreis zu tun. Ja.
Also ich sage ja immer, schaut euch den David an. Mit was hat er angefangen? Mit seiner Harfe. Bei den Schafen. Und wo hat er sein Instrument gelernt? So gut, dass er am Königshof für Saul spielen durfte. Das wird ja dann gesagt, also wir suchen da einen Harfenspieler. Wir müssen mal gucken, wer ist denn der Beste im Land? Ah, David. Das sprach sich rum. Und er hat es gelernt, wahrscheinlich schon als Kind, als er mit den Schafen da auf der Wiese war. Und dann dachte ich, ich habe jetzt hier meine Harfe. Ich muss das irgendwie gucken, dass das irgendwie, ja, das kann ich so rumspielen, das kann ich so rum. Und dann war er wahrscheinlich auch mit Gott am Reden und hat überlegt, oh Herr, kannst du mir noch was zeigen, irgendwie, was ich nicht weiß oder was dieses Instrument noch hergibt. Und dann legt er los und dann ist er auf einmal vorm Saul. Und er spielt in einer Art und Weise, dass dieser böse Geist von Saul flieht. Also das ist nicht nur, er hat nicht nur gut gespielt, sondern da war eine andere Autorität und Kraft dahinter, die er dann und Saul natürlich auch gemerkt hat irgendwie. Und das finde ich schon, also das ist etwas, eine Dimension in der Musik. Und er war auch jung, das war ja, David, da war vielleicht ein Teenager oder so. Der war jetzt ja nicht so ein arrivierter Weltstar, der jetzt kommt und sagt, ich spiele jetzt ganz toll für euch. Nee, ein junger Typ. Aber da war so eine Kraft in seinem Harfenspiel, ganz alleine, ohne Lightshow, ohne PE, ohne Backing-Tracks, ohne was weiß ich, was wir gerne so nehmen, spielt er da. Und es passiert was. Und es passiert was Musikalisches, weil es was ganz Schönes und es passiert auch was im Geist. Das ist, glaube ich, das ist ein tolles Beispiel für das, wo die Reise hingehen könnte. Ja,
ich erinnere mich noch an einen Satz, den du gesagt hast bei uns dann am Konzert. Es ist so, dass man ganz oft mitspielt als Musiker in einer Band, aber es kommt der Moment, wenn jemand sagt, und jetzt spielst du dein Solo und du sagtest dann diesen Satz, und dann muss man aber auch liefern können.
Ja.
Das fand ich, also war natürlich an unsere Studis gerichtet, klar, aber fand ich tatsächlich eben auch dieses so, eben dieses, was du gerade erzählt hast von David, dieses vermutlich Jahre, jahrzehntelange Hingeben an eine Sache, die zweckfrei ist und die auch nicht gesehen wird, die dann dazu führt, dass, okay, jetzt ist der Moment, wo der Herr das gebrauchen möchte.
Zweckfrei ist ein großartiges Wort. Ich, Susanne, es ist großartig. Also zweckfrei und absichtslos ist also für mich in die ganze Schöpfung, und wir sprachen gerade über Impressionismus, also wenn ich etwas Schönes sehe, was wirklich schön ist, dann denke ich, es ist eigentlich zweckfrei. Es ist absichtslos. Die ganze Schöpfung ist absichtslos im Sinne von, warum hätte Gott diese Welt und alles, was auf ihr ist, inklusive uns, schaffen müssen in seiner ganzen Herrlichkeit, die er dort hat im Himmel. Also warum kommt er auf die Idee, etwas außerhalb von sich selbst zu schaffen, wohl wissend, dass die Sache mit sehr viel Risiken und Nebenwirkungen belastet ist. Und dann macht das aber trotzdem, Und er macht es, das ist so, es hat was, also die Schöpfungsgeschichte ist für mich so eine Inspiration, weil er so, ja, dann ist dieser Tag, wie lange der auch immer dauert, jetzt irgendwie, der ist dann vorbei und sagt, und siehe, es war sehr gut. Irgendwie. Mhm. Also wie ein Künstler, der sich danach hinsetzt und sagt, okay, heute waren Vögel, Fische, Getier dran irgendwie und jetzt gucke ich mir das an und das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Und das ist diese, die Freude am Schaffen, die wir ja auch in der Vielfalt der Schöpfung wahrnehmen. Warum gibt es so viele Fische? Die sind alle nicht nötig. Also die muss es nicht geben. Also für mich, ich sage immer das Beispiel mit dem Hering. Wenn ich jetzt das Thema Fische hätte erledigen sollen in der Schöpfung, da hätte ich gesagt, okay, entweder Forelle oder Hering. Beides schmeckt gut, lässt sich einfach fangen, ist wunderbar. Jetzt zum nächsten. Lass uns zweckorientiert, wir müssen fertig werden. Also da ist ja noch so viel zu tun. So würden wir wahrscheinlich an diese Schöpfung, aber Gott macht das nicht. Mhm. Also wie viele Unterarten und noch nicht entdeckte Arten gibt es? Wie viele Arten von Pflanzen und Vögel und was weiß ich auch immer, Insekten? Und ich denke, ja, und Planeten da draußen, die wir noch nie gesehen haben, die auch wahrscheinlich für keinen irgendwie sinnvoll sind, aber die gibt es da draußen. Warum? Da gibt es kein Warum. Die Frage brauchst du gar nicht stellen. Das ist einfach aus der Freude an der Sache.
Hm. Ich habe einen Podcast gehört mit Martin Scott von Wunderwerk geskypt. Und da hast du genau das auch erzählt und auch die Geschichte vom Tauchen in Taucherlebnis in Ägypten geschildert mit den ganzen Fischarten und wie war das? Der eine Fisch hat Streifen zur Seite und der andere warum so. Dann noch den mit den Streifen von oben nach unten?
Ja, warum?
Dass Gott eben so eine Vielfalt schafft in verschwenderischer Kreativität. Und das ist so ein bisschen, oder du hast dann auch angesprochen, manchmal sind wir für diese Vielfalt scheinbar nicht bereit in unseren christlichen Gemeinden. Und Gemeindelieder sind eben oft funktional. Ja. Und müssen dann mit Sprache sein und und dass wir da viel noch zu entdecken hätten an diesem, oder ich glaube, du hast das so schön formuliert, wenn ich da einen Schöpfer habe, der in so einer Schönheit und Vielfalt schafft, dann möchte ich in einer solchen Schönheit und Vielfalt antworten und ihn ehren damit. Mhm. Habe ich das richtig wahrgenommen und aufgefasst?
Ja, also, ja, wenn ich das so gesagt habe, dann würde ich das jetzt unterschreiben. Weil ich finde es gut. Ja, na, ich glaube schon. Ich glaube, es ist diese Motivation, die immer wieder daraus kommt, aus der Schönheit der Schöpfung, dass wir auch Schönheit kreieren können und dass es eben nicht immer ein Damit gibt. Und auch, ich finde es, also mit dem Lobpreis, da muss ich wirklich sagen, wenn ein Lobpreis eine Funktion erfüllt, dann ist es für mich zu wenig. Also das ist definitiv zu wenig. Wenn ich sage, okay, die Gemeinde kommt müde in den Gottesdienst, ja, die wollen ja auch noch bis zur Predigt einigermaßen wach durchhalten. 3 Songs irgendwie, mal gucken, der erste schnell, der andere nicht so schnell, der dritte ein bisschen emotionaler, langsam. Jetzt sind wir durch. Also wenn das mein Programm ist für Anbetung, dann denke ich, oh, Freunde, bei aller Liebe, das ist mir zu wenig. Ich möchte mehr. Die Musik an sich ist ja schon mal viel mehr. Dann würde ich sagen, gehen wir doch lieber in ein schönes Konzert und gucken uns Musiker an, die es aus Leidenschaft machen und irgendwas Schönes, was weiß ich, ein schönes Orchester und hören uns das an und denken, wow, die machen es jetzt aber wirklich, weil sie um ihr Leben spielen. So. Mhm. Und ich glaube, dieses gleiche um sein Leben spielen, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber diese gleiche Leidenschaft, die brauchen wir auch in der Anbetung. Also ohne das geht es einfach nicht. Sonst wird es shallow bleiben. So, das ist flaches Wasser. Flaches Wasser haben wir genug. Überall in der Unterhaltungsindustrie wird das Wasser eigentlich immer flacher. So, dass man mit ganz einfachen Mitteln, die jeder im Showbusiness kennt, irgendwie die Crowd zum Hüpfen bringt. Mhm. Das können wir überall sehen, auf jedem Jahrmarkt funktioniert das gleiche Prinzip. Aber das brauchen wir nicht. Also wir dürfen hüpfen, wir dürfen tanzen und wir dürfen auch die Mittel benutzen. Aber es geht weit darüber hinaus, was der Herr für uns vorbereitet hat.
Dann würde uns interessieren, darüber haben wir nachgedacht. Ich habe mit meinem Mann auch darüber gesprochen. Für ihn war diese Frage auch, wie kann aus einem Gebet oder einer geistlichen Erfahrung ein Lied werden, ohne dass es entzaubert wird oder ohne dass dieser Moment der Erfahrung entzaubert wird, weil du ja schon, du denkst ja, wenn du ein Lied schreibst, schon daran, wer singt das oder oder weiß ich nicht, aber manchmal ist es ja auch einfach, man verarbeitet einen Prozess. Aber es kann eben schon passieren, dass man darüber nachdenkt, für wen schreibe ich den jetzt, wie schreibe ich den? Mhm. Wie ist das für dich?
Das ist eine super Frage, Caro. Also die Entzauberung des ersten Momentes oder dieser direkten Erfahrung, unmittelbaren Erfahrung mit Gott ist ja oft, oder erstmal die Verzauberung ist ja oft der Punkt, warum ich anfange, ein Lied zu schreiben. Das ist für mich genau der Punkt, der mich überzeugt davon, dass es jetzt nötig wäre, ein Lied zu schreiben. Wenn es so ein Spark gibt, so einen Funken irgendwie, von dem du denkst, wow, das ist jetzt nicht normal, oder es überrascht mich. Und dann diese Vision so weit es geht zu tragen, ohne dass sie an Brisanz verliert während des Songwritings. Also da würde ich zum Beispiel erstmal darauf achten, dass ich nicht versuche, drüber nachzudenken, wer singt es, wie produziere ich es, welchen Stil wird es haben, wird es zwei oder drei Strophen haben, was auch immer. Ich würde mich in dieser Situation versuchen zu bewahren, solange es irgendwie geht. Und das ist beim Songwriting immer so und bei jedem Kunstwerk, dass ein Kunstwerk am Anfang eine Vision hat und dass man, wenn es gelingt, diese Vision lange durchzuhalten oder so lange wie möglich, dass man zum Schluss so viel wie möglich auf dem fertigen Kunstwerk entdeckt. Das Problem ist, dazwischen gibt es immer dieses Tal des Zweifels. Irgendwie, das ist so ein typisches Ding, das kennen wir beim Songwriting auch, zweite Strophe, oh, mir fällt nichts ein. Da waren viele gute Dinge drin, aber ich glaube, das wird kein gutes Lied. So. Oder beim Bildermalen ist es auch, ich erkenne das regelmäßig irgendwie so, ich glaube, das wird das erste Bild, was richtig in die Hose geht. So. Und beim CD-Produzieren ist es auch so, wird das wirklich eine gute CD irgendwie, ist das wirklich gut oder habe ich das gut gemacht oder nicht? Die ganzen Zweifel kommen, die sind manchmal vielleicht okay, aber die einzige Chance, da durchzukommen, ist einfach weitermachen. Ohne auf die Zweifel zu hören. Erstmal weitermachen. Und dann weitermachen und weitermachen und weiterschreiben. Also auch in diesem freien Geist weiterschreiben und nicht sich festzuschreiben mit einem weißen Blatt Papier, was irgendwie immer weiß bleiben will. Das ist wichtig. Aber ich finde es so schön, was du erwähnt hast, dass es da eben diesen Moment der Verzauberung gibt. Und dieser Moment der Verzauberung ist für die Kunst der entscheidende. Das ist immer der entscheidende Moment. Also wenn du ein Motiv siehst, du guckst dir irgendwas an, irgendein Licht, was durch den Wald fällt und denkst, oh, was für schöne Farben auf einmal auf dem Waldboden sind. Und du denkst, das will ich malen irgendwie. Und dann geht es nicht um die Bäume und es geht nicht darum, ob die jetzt gerade sind oder schief, sondern es geht um das Licht, das war die Verzauberung. Diese Lichtflecken, die da auf einmal sind. Und es ist, das Braun ist auf einmal fast rot und ein bisschen gelb und so. Und du denkst, wie kann denn Braun auf einmal rot oder gelb sein? Oder das Grün wird ganz, ganz hell auf einmal an bestimmten Stellen. Und dann musst du dir wirklich sagen, was ist die Vision meines Eindrucks? Und dann bleib dabei. Und beim Liederschreiben ist es auch so. Was ist der entscheidende Punkt? Was hat mich wirklich gekickt? Mhm. Und alles andere muss dem dienen. Also da ist auch immer so, wenn man zu früh an die Machbarkeit denkt. Ich habe früher oft schon Lieder arrangiert im Kopf, bevor sie zu Ende geschrieben waren. Das habe ich dann irgendwann aufgehört, weil das ist nicht gut. Weil du denkst ja schon, oh, wie soll jetzt das Drums klingen und dies und ach, oh, könnte ich noch ein paar Geigen. Das ist im Grunde genommen, das fährt so von hinten auf zu zäumen. Ich weiß nicht, ob das so ist. Also ich kenne mich mit Pferden nicht so aus, aber man sagt es, glaube ich, so.
Du hast ja viele Lieder geschrieben, das habe ich am Anfang schon gesagt, die man kennt, die wir alle singen, die wir auswendig kennen, die man über Jahrzehnte mittlerweile singt.
Ja.
Gibt es ein Lied mit einer besonderen Entstehungsgeschichte, zum Beispiel Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ist ja ein unglaublich tiefgehendes Lied. Gibt es da so eine, erinnerst du dich an diesen Verzauberungsmoment oder eine geistliche Verzauberung, die dazu geführt hat, dass du so ein Lied schreibst?
Ja, also das Lustige ist ja, dass die Verzauberung so manchmal ganz profan sein kann. Also es ist jetzt nicht der Finger aus der Wolke und schreibt dieses Lied über diesen Hiob-Text. Ich sag dir genau, wie es geht. Ich träume das. Und ich habe zum Beispiel mal versucht, ich dachte, ach, das wäre schön, mal ganze Lieder zu träumen. So, das ist mir nie gelungen. Also ich habe mal ein Lied geträumt, dann habe ich das sogar nachts irgendwie aufgeschrieben oder irgendwie in so einen Recorder gesungen. Dann habe ich es mir am nächsten, und ich war in dem Traum, dachte, wow, was ein Lied, das darfst du nicht vergessen. Nächsten Morgen bin ich aufgewacht, habe mir das Lied angehört und dachte, nee, das ist ein blöd. Voll. Es war einfach kein gutes Lied. Es funktioniert bei dir nicht so richtig. Aber der Herr hat ja noch viel Zeit, also insofern bin ich noch sehr offen dafür, dass es so ist. Jetzt habe ich die. Ach so, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das Lied ist wirklich im Schmerz entstanden, das muss ich wirklich sagen. Ich habe die Geschichte jetzt schon oft erzählt, aber ein guter Freund, Bernd Martin Müller, war krebserkrankt und es ist dann auch letztlich so geworden. Er ist an diesem Krebs gestorben und in der letzten Zeit seines Lebens saßen wir oft zusammen und haben Worship gemacht. Nur wir beide. So, ich habe ihn begleitet in dieser Zeit, also zusammen mit meiner Frau und so. Und und er sagte, weißt du, Lothar, ich weiß nicht, wir haben nicht so viele Lieder, die jetzt meiner Situation entsprechen würden und die ich da singen könnte irgendwie so. Und ich merkte das auch selber, dass in unserem Repertoire, also klar, man kann dann singen, wir erheben dich und so, aber das passt nicht so hundertprozentig irgendwie, das holt uns nicht ab. Und dann saß ich hier irgendwann und habe den Hiob nochmal gelesen und ich dachte, ja, der Hiob, das ist ja, für mich ist das der Anbeter par excellence. Also wenn jemand in diesem Leid anbetet und immer noch den Kontakt zu Gott aufrechterhält und sagt, ich lass dich nicht los, du antwortest mir nicht, ich kann es nicht verstehen, ich kenne die ganze Geschichte nicht, was da abläuft, ich kann nichts davon verstehen, aber ich halte fest, das ist für mich die größte Form der Anbetung. Ja, ist so einfach so. Und dann habe ich gedacht, okay, ich nehme noch mal, das ist ja ein Alt, der klar, das ist so besetzt irgendwie durch die klassische Komposition. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, dass man sich scheinbar nicht rantraut so richtig an diesen Satz. Und dann dachte ich, aber warum eigentlich nicht? Wir haben eine neue Zeit, wir sind 300 Jahre weiter, ich kann das machen. Und dann habe ich es einfach gemacht und habe das noch mal geschrieben, das Lied. Und habe mir vorgestellt, habe auch so viel wie möglich versucht, von dem Text zu nehmen. Das mache ich auch ganz gerne so, dass ich so viel wie möglich von dem Originaltext nehme. Es ist auch bei Wunderbarer Hirt so. Und dann habe ich das Lied zu Ende geschrieben und dachte, okay, jetzt haben wir ein Lied, was gleichzeitig Lobpreis ist, weil es Gott beschreibt, aber die Situation, in der wir gerade stehen, nicht negiert und nicht sagt, nee, es ist alles Handy, happy clappy, ist alles cool. Also du bist zwar an Krebs erkrankt und du wirst jetzt bald sterben, aber es ist alles wunderbar. Halleluja. Ich glaube, dass Gott das nicht von uns verlangt, so zu denken. Also Gott will, also David sagt auch, spricht zu seiner Seele oft und sagt, meine Seele, ey, jetzt komm mal wieder rauf. Irgendwie. Du bist ganz klein und da unten irgendwie. Aber komm jetzt mal wieder ans Licht. Wir dürfen zu unserer Seele sprechen und wir dürfen auch unserer Seele manchmal sagen, dir geht's gerade nicht gut und du bist irgendwie nicht guter Dinge. Aber es wird wieder anders. Wir dürfen mit unserer Seele umgehen. Aber das, also eine Verneinung von Realitäten, die uns wirklich bewegen, das hat Jesus auch nicht gemacht. Das hat David auch nicht gemacht. Also David formuliert seinen inneren Schmerz. Und immer wieder sagt er, wie lange noch? Wie lange muss ich das ertragen? Das waren Worship-Songs. Also, hör ich jetzt nicht so oft in unseren Worship-Songs irgendwie, wie lange noch? Wie lange sind die Feinde hinter mir her? Warum verarschen mich alle? So, also das kommt nicht so oft vor, weil wir natürlich auch so eine Form von Glauben prägen, der nicht negativ sein will, was eigentlich vom Ansatz cool ist. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass es nicht die ganze Wahrheit ist. Also ich glaube, dass wir in beide Richtungen deutlicher werden können. Einmal in der Richtung, dass wir sagen, so ist es jetzt mal. Das ist meine Situation, die ist nicht gut. Und die andere Richtung ist, Gott ist so, so, so viel größer und kräftiger, diese Situation auch zu ändern. Manchmal halten wir uns da in der Mitte auf, so. Also wir machen das Leid formulieren wir nicht drastisch genug. Wir spielen nicht wirklich den Blues irgendwie. Und auf der anderen Seite sind wir oft in so bestimmten Formulierungen gefangen, die allgemein gültig sind und auch akzeptiert werden. Aber diese unmittelbare Wirksamkeit und Kraft Gottes auch nicht auf eine neue Art und Weise darstellen, so dass wir denken, jetzt glaube ich es wirklich, es scheint wirklich so zu sein.
Gute Worte, ja.
Danke, ja. Ja. Ist es dir wichtig, diese, also Lieder zu schreiben, also das mit Menschen zu teilen? also oder scheint dir ja immer mal wieder auch, ich glaube, es geht auch aus deiner Biografie heraus, Lieder zu schreiben, die Menschen singen, also das sozusagen über deinen Radius hinaus zu teilen, solche geistlichen Erfahrungen oder geistlichen, kann man sagen.
Ja, das Liederschreiben ist die beste Lösung dafür. Ich wusste auch nicht, dass das so ist. Ehrlich gesagt, ich bin nicht jemand, der sich hinsetzt, weil ich will jetzt so ein ganz bekanntes Lobpreislied schreiben. Die sind passiert, diese Lieder. Ja. Das ist mir einfach passiert. Mhm. Und ich auch bei den Produktionen, wenn ich die veröffentlicht habe, ich wusste nicht, welches Lied bekannt wird und welches nicht. Andere haben es mir dann gesagt, aber das meistens, nachdem die CD dann draußen war. Und ich habe dieses Gehen nicht. So, was ist so, ich schreibe jetzt hier einen Hit, Leute. Ich setze mich nochmal hin und mal gucken, wie das so geht. Ist mir auch ein bisschen suspekt, weil ich denke, gerade solche Lieder, die aus einer Situation entstehen, die jetzt nicht so schön ist. Manchmal haben die Lieder eine besondere Kraft. Das muss nicht immer so sein. Aber sie haben nochmal eine Wirksamkeit. Und was mir jetzt aus meiner Historie einleuchtet, dass diese Lieder haben eine relativ lange Halbwertszeit. Also die bleiben relativ lange im Bewusstsein der Menschen. Und ich kriege Reaktionen von Menschen, die das mitgenommen haben an Sterbebetten und an, was weiß ich, durch harte Zeiten der Trennung oder was Krankheit, was auch immer. Und das ist für mich, wenn ich, da stehe ich dann neben mir und sage, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet und das hat auch nur ganz bedingt was mit mir zu tun. So, da merke ich, dass Gott auf seine Art und Weise diese Dinge nimmt und damit was tut, was außerhalb meines Einflussbereichs ist. Und das finde ich herrlich. Wenn das passiert, denken wir weiter zurück an Paul Gerhardt zum Beispiel. Das ist, oder an David, das ist ein paar tausend Jahre alt, der Psalm 23. Wie lange hält so ein Psalm? Warum singen wir den immer noch? Und wir nehmen diesen Psalm und diese Worte und wir bauen neue Lieder drumherum und sagen, ja, Mensch, herrlich. Paul Gerhardt ist für mich auch so, also 300 oder noch 350 Jahre alt. Und warum hält das so lange? Weil es eine Substanz hat, die jenseits von jedem modischen Denken, ach, lass mal ein bisschen moderner sein oder so, einfach so eine tiefe Wahrheit und auch eine reale Hoffnung darstellt. Und diese Hoffnung ist ja immer so schön, das ist nicht so die Hoffnung ist kein Vertrösten auf, ja, es wird mal irgendwann besser, sondern die Hoffnung, die wir daraus lesen, ist eine wirklich, wie heißt es im Hebräerbrief irgendwie, die ist eine Verwirklichung dessen, was man nicht sieht. Also das ist eine reale Hoffnung. Die Hoffnung ist eigentlich schon die Veränderung und diese Erlösung in sich selbst. So. Und das hört man bei Paul Gerhardt raus. Und deshalb, konnte ich damit nicht so richtig was anfangen, weil das waren die alten Choräle, das haben die alten Leute so gesungen und das hat mich nicht interessiert. Mittlerweile bin ich ein absoluter Fan davon. So, und denke, hoffentlich bin ich mal in der Lage, irgendwie ein bisschen davon zu transportieren.
Es ist auch eine poetische Sprache. Es ist voll von Metaphern und guter Sprache. Also ich bin auch, je länger, je mehr ich auf diesem Weg bin, meine Arbeit, merke ich Paul Gerhardt-Texte, die sind einfach, das ist auch ein Kunstwerk, ein sprachliches Kunstwerk.
Und modern. Also befiehl du deine Wege.
Genau. Ja.
Also es ist so, was dein Herz kränkt, der allerhöchsten Pflege. Irgendwie durch Sorgen und durch Grämen. Und selbst auferlegter Pein oder so, lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. Also ist auch noch lustig, finde ich, zwischendurch.
Ja. Mhm.
Also, ja, du kannst dich ruhig grämen und machen und tun. Du kannst dich ja irgendwie einen auf heilig machen, aber nee, so geht das nicht.
Ja, ja.
Das ist ganz herrlich.
Was auch noch zu dem Lied, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, du hast vermutlich auf Händel angespielt, 300 Jahre alte klassische Musik. Da kann aber, also das kann ich bin ja klassische Sängerin, ne? Da kann halt niemand mitsingen. Also ich bin sehr froh, dass du das nochmal vertont hast in der Neuzeit für Menschen, dass sie diese Worte wirklich tatsächlich in ihren eigenen Mund legen können.
Das wäre der Hammer, wenn wir so
klassischen Choren. Normalerweise können die wenigsten mitsingen, wenn man diese schöne Arie vorträgt.
Ja.
Ja. Du schreibst auf deiner Website oder irgendjemand schreibt über dich, dass die Begegnung mit Abraham Laboriel, dem Bassisten, Jazz-Fusion-Bassist, sehr renommiert aus den USA, dass die dich verändert hat. Mhm. Insofern, da heißt es, Zitat, die Begegnung mit Abraham Laboriel hat großen Einfluss auf dich gehabt, weil du zum ersten Mal erlebt hast, dass ein Musiker Leidenschaft für Musik und Spiritualität authentisch miteinander vereint.
Ja, ja.
Was war das für eine Begegnung?
Also ich habe Abram kennengelernt Ende der 80er Jahre und der hat auf der ersten CD von mir, One for All, Instrumental-CD gespielt. Mhm. Und ich weiß noch, als er ins Studio kam, er war damals und ist auch immer noch ein absoluter Weltstar. Aber wenn man mit ihm zusammen ist, da ist da nichts davon zu spüren, überhaupt nichts. Mhm. Also er ist wirklich eine der liebenswertesten Menschen auf dem ganzen Planeten.
Ja, er hat, glaube ich, ne, ich habe nachgeguckt mit Michael Jackson, Aretha Franklin.
Also er war Wahnsinn. Eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob es immer Stevie so ist, Wonder. The most recorded bass player in the world. Also er hat meisten Sessions gespielt in der ganzen Welt. Er hat auf allen Platten jahrelang mit El Giro gespielt und so weiter und so fort. Also der Mann hat wirklich alles gesehen, was man so sehen kann in der Musikwelt. Und dann waren wir zusammen da im Studio. Ja, es war damals noch ein ERF irgendwie. Und dann kam er irgendwie rein. Und das Erste, was er sagt, Brother, I'm here to serve you.
Wow.
Das war sein erster Satz.
Für alle, die kein Englisch können. Bruder, ich bin hier, um dir zu dienen.
Um dir zu dienen. So, und da dachte ich, okay, jetzt weiß ich Bescheid. Also da dachte ich, okay, jetzt so. Und so war's. So. Und wir sind dann noch öfter begegnet, er hat mich mal mitgenommen auf eine Tournee von ihm und Justo Al Mario. Und die riefen dann irgendwann an sein Management rief an aus Los Angeles, typischer Anruf aus Hollywood. Hast du Lust, mit uns auf Tournee zu gehen? Und ich dachte, oi. Und das war eine absolute Weltklasse-Band, also auch die anderen Jungs, das waren alles ganz hochdotierte Jungs. Und da musste ich ordentlich üben. Also allein schon die Songs irgendwie in die Birne zu kriegen, war nicht ganz einfach. Aber es war ein Riesenkick für mich, weil ich natürlich dann auf der Bühne auch merkte, das ist Realität. So diese Form der Anbetung und dieses Jesus in den Mittelpunkt zu stellen, ohne dass man jetzt besonders fromm tut dabei oder irgendeine Show abzieht in der Richtung, sondern das ist, im Abram ist die Musik drin, irgendwie. Die ist eingepflanzt und du kriegst sie nicht raus. Ich habe jetzt vor kurzem wieder mit ihm zusammenarbeiten dürfen für eine neue CD. Und er ist natürlich jetzt älter geworden. Und mein Sohn Simon kam mit auf diese Reise nach Los Angeles. Und wir saßen da zusammen im Studio. Und der Simon war auch so fasziniert von ihm, dass er ihn gefragt hat, Abram, ich werde jetzt heiraten irgendwie. Und Abram ist lange verheiratet mit Lynn. Er sagte, kannst du mir Tipps geben, wie unsere Ehe gelingen kann? So, und dann saßen die beiden, ich weiß es noch, die saßen im Restaurant, wir waren so eine große Gruppe von Musikern. Und Simon und Abram haben Marriage-Tipps irgendwie geshared miteinander. Und ich dachte auch, wie herrlich. Also es geht nicht nur um Musik, es geht um das Leben. Also es geht um alles. Und das ist was ganz Großartiges irgendwie. Das ist ganz herrlich. Ja.
Mein Mann ist Schlagzeuger und er weiß natürlich schon lange, dass du Winnie Kunayuta auch mit auf deinen CDs hattest. Und eine Frage, die ihn brennend interessiert hat, war natürlich, wie kommt es, dass du an solche krassen Musiker...
Das musst du kurz erklären, wer das ist.
Ja, Winnie Kunayuta ist der Schlagzeuger von Sting. Und mein Mann ist ein großer Sting-Fan. Und also jemanden, der... Wie hat er, glaube ich, gesagt, irgendwie da wackelt nichts oder so, hat er gesagt.
Nee, da wackelt nichts.
Ja, wie kommt das, dass du mit solchen Koryphäen zusammenarbeitest?
Das sind die Wege des Herrn, die unergründlich sind. Ich kann da nichts dafür, wirklich nicht. Also das kam zustande, Kontakt zu Vini, über einen Freund Matthias Heimlicher, der in der Schweiz auch viel als Produzent unterwegs ist. Ja. Und Vini hat sich in der Schweiz für Jesus entschieden, vor vielen, vielen Jahren. Und Matthias spielte eine Rolle damit. Der war wirklich sehr verzweifelt und er kam zu einer Session in die Schweiz geflogen. Und man muss wissen, der Vini ist, also jetzt nicht mehr, aber früher war der nonstop in der Welt unterwegs. Der war mit jahrelang mit Sting gespielt, dann mit Jeff Beck gespielt, früher bei Frank Zappa gespielt und der hat, also was der alles gespielt hat, dann, ich weiß auch noch, als wir dann zusammen im Studio waren, sagte er, ja, ich muss morgen wieder nach New York, da spiele ich mit Chick Corea Akustik-Gig. Dann dachte ich, alter Freund. Aber vorher hatte er noch irgendeine Session mit irgendeinem ganz krassen Produzenten aus Österreich irgendwie. Also das war so ich dachte, dieses Leben so zu leben und auch in dieser Intensität, das ist schon wirklich hart. Das ist schon heftig. Ja, aber es war so. Und ich war gerade am Überlegen, ich wollte eine Instrumental-CD machen. Und lustigerweise sagt der Herr, du musst noch ein bisschen warten irgendwie damit, bis die Jungs, bis da Musiker drauf spielen. Und dann dachte ich, ja, das ist ja schön. Und ich weiß noch, irgendwie, ich war so im Blumenladen, habe irgendwie Blumen für meine Frau gekauft. Und dann in dem Blumenladen dachte ich, und jetzt ist es soweit. Jetzt kannst du die aufnehmen. Ich dachte, ja, jetzt ist es soweit. Ich bin hier am Blumen kaufen. Ja, ich fahre mal nach Hause. Und dann ruft mich Matthias an und sagt, weißt du, wer in einer Woche hier in der Schweiz vorbeikommt, der auf der Durchreise, sag ich, keine Ahnung, mein Lieber, wie Nicola Jutta. Und wenn du willst, spielt er auf deiner CD. Dann dachte ich, okay, Gott, ich verstehe, dass du meine Herzenswünsche kennst.
Dass sie mir wieder befiehlt, du deine Wege, ne?
Ja, es ist so. Es, wirklich. Also ich erzähle wirklich keinen Unsinn. Und diesmal bei der Session in L.A. war es genauso. Ich hatte zwei Musiker auf der ganzen Welt, mit denen ich am allerliebsten eine CD einspielen würde, sind Abraham Lebowl und Nicola Jutta. Die beiden. Die beiden zusammen in einem Raum zu kriegen, ist aber also Menschen unmöglich. Weil die auch immer irgendwie was haben und so. Mhm. Und Timeschedule hin und her und so. Aber jetzt gab es eben auch schon eine längere Beziehung und so. Und dann war es wirklich so. Und Matthias spielte auch wieder eine Rolle da drin, der hat sich mit der Organisation irgendwie da ins Zeug gelegt und so. Und irgendwann war wirklich mein Wunsch auch für diese neue Schikaner-CD, sagt Herr, wenn die beiden zusammen auf einer CD spielen würden, das wäre wirklich das wäre mein größter Wunsch. Ja, und wie es so war, irgendwann saßen wir alle zusammen in L.A. und da saßen wir so. Und dann dachte ich, guck mal, der Herr kennt deine Herzenswünsche. Dem ist das übrigens auch wichtig, was in deinem Herzen vor sich geht. Manchmal haben wir den Eindruck, der Herr will immer, also wir reden da so, ja, der Herr will immer was du nicht willst. So. So, ja. Der will immer, du willst irgendwas und der Herr sagt, nein.
Oder du bist auf dem falschen Weg,
Musiker
werden,
nein,
gut
du wirst
geht.
Jetzt Musik in Missionar in Kasachstan. So, genau, das ist mein Plan für dein Leben. Immer das Gegenteil von dem. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube das nicht. Ich kann das Gegenteil beweisen, dass es so ist. Der Herr kennt unsere Herzenswünsche. Wirklich. Und er nimmt sie übrigens sehr,
sehr ernst.
Und er
kann sich darin verherrlichen. Ja.
Ja, er nimmt sie sehr ernst.
Ja. Und er kann damit seinen Willen erreichen. Ne? Er braucht nicht irgendwie andere Wege, die
nee.
Und
er,
sind.
Manchmal verändert er uns, wo wir dann merken, unsere Herzenswünsche verändern sich auch irgendwie. Und das ist dann, aber wir merken, dass es besser ist, dass sie sich verändert haben, als wenn es so geblieben wäre wie vorher. Also ich sag mal, als ich 20 war, wollte ich auch eben Rockstar werden und große, dicke Hose und alles und so. Und ich bin froh, dass ich es nicht geworden bin. So, ich bin wirklich froh. Und weil der Herr einen anderen Weg hatte. So, und der war viel besser. Definitiv besser. Also nicht nur christlich gesehen besser, sondern der war einfach besser.
Vielleicht auch ein weiser Rat an junge Menschen, die sich auf den Weg machen, dem Herzen zu folgen.
Dem also Herzen und dem Herrn, gleich, ja. Also dem Herzen sowieso, glaube ich. Das ist ganz wichtig in der Musik. Also ich musste mehrfach Entscheidungen gegen das Geld und für das Herz treffen. Das war mehrfach der Fall. Und es hat mir immer gut getan. Es war immer gut. Also wirklich.
Kannst du ein Beispiel machen?
Ein Beispiel war, ich hatte ein Angebot, profanes Beispiel, aber es war, ein Freund von mir hat mit einer bekannten Schlagerin, Sängerin ein Projekt und sagte, pass mal auf, ich bin hier Musical Director in dem Laden, wenn du willst, kannst du bei uns Gitarre spielen. Du verdienst im Vierteljahr so viel wie das Ganze, wie normalerweise im ganzen Jahr, vielleicht sogar mehr. Und da sage ich, nein, ich werde das nicht tun. Musik ist mir heilig. Ich werde das nicht tun. Also ich sage da jetzt nichts gegen die Musik oder so, aber ich wusste, dass diese Form der Musik nicht das ist, wozu ich auf der Welt rumlaufe. Und habe das dann abgesagt. Und auch die Verlockung natürlich, ein Vierteljahr da arbeiten, wunderbar.
Klar,
und dann
Sicherheit,
den Rest des Jahres mit dem verbringen, was man gerne macht. Und dann nur noch so interessant. Diese Rechnung geht nicht auf. Weil du bist in diesem Zyklus drin, du gewöhnst dich an das Geld und denkst, wenn das jetzt in einem Vierteljahr so viel Geld gebracht hat, dann könnte es in den anderen Dreivierteljahren auch noch viel Geld bringen. Und auf einmal bist du in dieser Nummer drin. Wenn du die Berufung hast, da reinzugehen, alles wunderbar. Die hatte ich aber nicht. Ich hatte die Berufung nicht, da reinzugehen. Und da war ich ganz dankbar dafür. Das war mir aber sofort klar. Ich dachte, nee, no way.
Apropos Herzfolgen. Ich habe eine ganz spannende Sache noch gelesen. Du hast irgendwann die Kolonnen Worship Night gegründet. Mhm. Und dann schreibst du dazu, dass dir wichtig war, dass alle Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten willkommen sind bei diesen Events. Und ich glaube, das waren dann Worship Nights, die in irgendwelchen Clubs und so stattfanden in Köln. Kannst du vielleicht, also mich würde interessieren, wie hat das damals so getickt, die Zeit? Ich glaube, es ist schon ein paar Jahre her, ne? Mhm. Und warum war dir das so ein Anliegen, dass da alle dazugehören dürfen oder alle da sich willkommen fühlen können?
Ja, also es hat mit diesem Ansatz von Worship zu tun. Meine Frage war, ist Worship eine exklusive Kunstform, die wir innerhalb der Kirchenmauern zelebrieren können und darüber hinaus hat sie keine Bedeutung? Und das wollte ich gerne rausfinden, ob das so ist. Und dann war natürlich dieses Ansinnen, dass ich wusste innerlich schon, das ist nicht so. Weil so, wenn es Gottes Musik ist, ich rede jetzt mal nicht von Worship, von dem Stil Worship, sondern von Gottes Musik. Gottes Musik muss für alle relevant sein. Wenn es nicht ist, ist es nicht Gottes Musik. Es ist irgendwas anderes. Also weil Gott für alle relevant ist. Alles, also ist ja nicht nur für die Christen relevant, sondern für alle ist er relevant. Und so war es mit der Musik auch. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt fangen wir mal an, nochmal über Worship nachzudenken. Und ich hatte zwei Freunde, mit denen ich das zusammen gemacht habe. Und ich habe gesagt, wir spielen jetzt einfach das, was wir gut finden. So, und ich habe neue Songs geschrieben und wir haben dann irgendwie Sachen gespielt, die wir gut finden. Also wirklich auch mit dem Ansinnen, es dem Herrn zu spielen. Und ich weiß noch, wir haben uns einmal, ganz am Anfang haben wir uns im Keller eingeschlossen, in so einem Gemeindekeller. In so ein ganz roughes Gebäude irgendwie, da haben wir uns eingeschlossen. Wir haben tagelang gespielt miteinander, um überhaupt rauszufinden, kriegen wir das hin? So, können wir das machen? Und dann haben wir angefangen mit der Kolonnen Worship Night in einem kleinen, also relativ kleinen innenstadtnahen Hinterhof, in so einer Kirche, wo ich damals irgendwie war, mit 200 Leuten. Und das war relativ schnell, war der Saal zu voll irgendwie. Und ich erinnere mich noch, eine Sache war lustig. Alle Leute durften reinkommen. Also kamen irgendwie Punks auch mit den Hunden rein und alle durften. Wir hatten nur eine Regel. Tambourine musste man am Eingang abgeben. Weil es gab einige fromme Freunde, die Tambourine mitbrachten und die Dinger sind so laut und die dengelten den ganzen Abend auf diesen Dingern rum.
Hohe Frequenzen dann, ne?
Und unser Dama sagte, nee, das schaffe ich nicht. Und wir alle schaffen das nicht. Und wenn da so 20 Tambourine im falschen Rhythmus vor sich hinklappern und du versuchst, den Groove zu halten, das klappt irgendwie nicht. Ja, das war so ein bisschen. Und dann wurde das immer größer. Also wir haben dann wirklich Schritte unternommen. Das war wirklich auch Gehen auf dem Wasser, weil man das damals nicht kannte. Wir sind dann durch alle Clubs gezogen in Köln, immer eine Nummer größer. Und irgendwann auch wirklich vom Kölner Dom mit vielen Tausenden von Leuten, die da standen. Und es war so schön zu sehen, dass das Prinzip der Anbetung angesichts der Normalbevölkerung wirklich funktioniert. Also Leute, die wussten nicht, was mit ihnen passiert teilweise. Die waren, also gerade Open Air war es immer so wild. Ich weiß noch eine Situation, wir haben in Köln so, das gibt es mittlerweile nicht mehr, es gab früher so Biermobile. Einer lenkt, alle anderen treten und trinken. So, das ist so ein kleines, war so ein kleines Mobil. Die fuhren so durch die Straßen und die Jungs hatten dann so, war Junggesellenausstände, die haben das immer so gemacht. Und da war auch so ein Biermobil. Und wir haben auf dem Rudolfplatz gespielt. Das ist bei uns ein ganz belebter Platz in der Innenstadt. Und da gehen so Straßen drumrum. Und ich gucke so links von der Bühne und die grölten und hatten auch schon gut einen Kahn irgendwie. Und der eine, der lenkte halt und fuhr so da um dieses Veranstaltungsgelände so rum. Es war total belebt. Die Leute kamen von überall. Und dann war es so, der fuhr so rum und dann hielt er und blieb da stehen. Eigentlich wollten die weiterfahren und weiter trinken. Die waren nicht da zum Stehen bleiben. Und dann blieben die aber stehen. Als das Konzert fertig war, standen die immer noch da. Die waren je unterbrochen worden in ihrem Biermobil-Trip irgendwie durch einen Eindruck von, hier ist irgendwas, was anders, komplett anders ist, als wir geplant haben, es berührt uns so sehr, dass wir hier bleiben müssen. So. Ja, und sowas ist uns oft passiert. Also es gibt ganz wilde Geschichten zu dem Thema. Ja.
Und wie hast du das organisiert? Also kennst du den Bürgermeister besonders gut von Köln oder?
Nee, überhaupt nicht. Nee, also da haben wirklich viele Freunde mitgeholfen, die auch dann die Genehmigung geholt haben. Und wir haben viel im Gebet irgendwie vorbereitet. Und das war wirklich Neuland. Also es war auch nicht immer ganz einfach. Aber es hat viele Leute motiviert in meiner Generation, auch in der Generation nach mir, die gesagt hat, das wollen wir auch, wir werden das tun. Und hat dann irgendwann, ich weiß nicht, wie viele Worship Nights im Land entstanden. Wir haben irgendwann mal gezählt, es waren 40, 50 Worship Nights, die dann auch so in der Art entstanden sind. Und und ich fand das super. Und nach uns haben es die Könige und Priester gemacht, aus einer Band hier bei uns aus Köln. Die haben das dann übernommen von uns, haben es auch irgendwie viele, viele Jahre gemacht. Und vor 2 Jahren hatten wir die Möglichkeit, im Kölner Dom eine gemeinsame Worship Night zu machen. Und das war für uns ein echter Meilenstein. Also sowas hat es im Kölner Dom noch nie gegeben. Und wir wussten auch nicht, ob das statisch funktioniert. Ja. Wir hatten keine Ahnung. Aber wir haben, also gerade meine Freunde von den Königen und Priestern, die haben auch Vollgas gegeben und gesagt, wir mieten eine PE, die wirklich kracht irgendwie. Und eine Lichtanlage, wo es wirklich leuchtet. Und ich dachte, okay, Freunde, dann lass mal gucken. Wir hatten wirklich nur einen Shot. Wir hatten einen Tag und die Möglichkeit durch einen Freund, der uns die Tür aufgemacht hat, gab es an einem Tag, konnten wir das machen. Ja. Und da haben wir es gemacht und es war für mich einer allergrößten Ereignisse, die ich je erleben durfte. Also der Kölner Dom war da passte keine Maus mehr rein. Und es war eine Atmosphäre von Anbetung und von Dichtheit vom Heiligen Geist, die sehr besonders war. Das ist auf meiner YouTube-Seite, gibt es das Konzert immer noch zum Gucken. Das war sehr interessant. Das war die, ich sag mal, eine vorläufige Wegmarkierung für das, was Gott in Köln für uns vorhatte.
Mhm. Lothar, vielen Dank. Es ist so inspirierend, auch von dir zu hören, dass du es ist wie wenn du Grenzen sprengst, also selbstgesetzte Grenzen, wirklich außerhalb von also Welt, Leben, Gesellschaft gesamtheitlich zu sehen und nicht innerhalb von Kirche und außerhalb, innerhalb von Lobpreisteil und außerhalb Künstler sein, Mensch sein, Musik, das alles mit Gott unterwegs sein, das alles zu verweben und einfach mitzuteilen an die Welt, in der wir leben und davon auch gleichzeitig wieder sehr beschenkt zu werden. Das ist das, was ich gerade so mitnehme aus unserem Gespräch. Mhm. Eine letzte, oder nicht, nee, es ist noch nicht die letzte Frage, aber so wirklich, wir müssen langsam Richtung Schluss kommen. Eine Frage, du bist ja so ein Mann der ersten Stunde, sagt man, ja. Die deutsche Lobpreisszene, die beginnt meiner Meinung nach so mit dir. Ne?
Das stimmt zwar nicht, aber ich nehme das mal so an.
Also so als den so bekanntesten Exponenten dieser. Und was würdest du, wenn wir in die Zukunft blicken, für die nächste Generation, du hast ja 2 Söhne, was würdest du deinen Kindern, was gibst du deinen Kindern mit, was würdest du meinen Studis sagen, was ist wichtig, was sollen sie weiter, welche Fackel sollen sie weitertragen?
Also, was mich am meisten inspiriert hat, und das ist wirklich der wesentliche Faktor, ist die Tatsache, dass Gott ein unfassbar liebevoller, kreativer, innovativer Gott ist. Also Gott hat nichts mit irgendeinem konservativen, als hergebrachten, bewahrenden und nicht erneuernden Denken zu tun. Und was mich immer motiviert, ist die Tatsache, dass Gott spielerisch mit uns diesen Weg geht. Es ist nicht dieses Fordernde im Sinne von, da sind diese verlorenen Menschen und jetzt musst du und wenn du nicht, dann gibt's totalen Stress und ich bin sauer auf dich und alles. Gott hat erstmal alle Möglichkeiten in sich selbst, aber er möchte uns gerne nutzen, nicht nutzen, er möchte mit uns zusammen kreieren. Also Co-Creator. Wir sind Mitarbeiter. Paulus sagt das, wir sind Mitarbeiter Gottes. Und dieses Inspirierende des Heiligen Geistes, also dass der Heilige Geist uns immer lockt und wie steht's da? Die, die getrieben sind vom Heiligen Geist, das sind Söhne und Töchter Gottes. Also, und da stelle ich mir den Heiligen Geist vor, der wieder so hinter uns steht und sagt, ach komm, hier ist auch schön, klar, du kannst hier bleiben, aber da gibt's noch so viel. Da gibt's noch so viel zu entdecken. Also diese Frische und auch dieses, wenn wir Gott entdecken, wie er wirklich ist, verändert sich unser Leben. Und unsere Religion zeigt es uns manchmal nicht. Also das muss ich sagen, Religion ist oft in sich erstarrt, aber die direkte Kommunikation, einmal natürlich durch das Lesen der Bibel, ganz, ganz einfach, aber dann da auch durch dieses Erfahren, dass das wirklich Realität ist und dass ich jetzt ja nicht irgendwie mir was vorerzählen muss, damit ich irgendwie besser drauf komme. Das ist eine unglaubliche Motivation. Und dann würde ich sagen, folge deiner inneren Leidenschaft. Beides ist wichtig. Also dieses Erkennen, dass der Herr absolut für uns ist und uns immer zu neuen Abenteuern herausfordert. Aber gleichzeitig, was ist deine innere Leidenschaft? Folge deiner inneren Leidenschaft. Und das in der Realität umzusetzen, ist manchmal nicht ganz einfach, weil es natürlich viele Faktoren gibt, die uns einreden wollen. Das ist überhaupt nicht möglich. Und das war zu meiner Zeit ganz genauso. Also ich habe immer gehört, dass Kinder, ach, du willst Musiker werden, vergiss es, mein Lieber, vergiss es. Ich würde heute auch nicht einfach sagen, mach es einfach so und setze alles auf diese Karte. Man darf dabei alle Beweggründe mit einbeziehen und das ist voll okay. Das ist alles voll okay. Und trotzdem, das Leben ist ganz besonders schön, wenn es leidenschaftlich bleibt. Das ist einfach schön. Also sowohl für Gott als auch für die Kunst.
Wir beenden unsere Folge immer mit der grünen Wiese-Frage, also der Frage nach der Zukunft. Und die lautet, in 10 Jahren blickst du zurück auf die Worship-Szene in Deutschland, in Europa und du bist begeistert. Was begeistert? Was siehst du?
Ja, ich wünschte mir, dass wir in 10 Jahren noch mehr begriffen haben, einfach von der Schönheit und der Größe Gottes und dass sich das umgesetzt hätte in unsere Art und Weise, mit Gott zu leben, auch in Gemeinschaft zu leben, dass unsere Kirchen wegkommen von Diskussionen über, was haben wir jetzt für eine Theologie und was ist jetzt richtig und was ist nicht richtig, dass wir uns bewusst werden, ich wünsche mir, dass wir dann weiter sind im Erleben Gottes und seiner Präsenz, die direkte Auswirkungen hat auf uns. Also Jesus ist uns vorangegangen und hat gesagt, das sind die Zeichen, die denen folgen, die mir nachfolgen. Und diese Zeichen würde ich gerne dann in 10 Jahren sehen. Ich würde das gerne sehen, dass das Realität geworden ist. Und dass wir eine neue Kunst haben, die, also nicht eine neue, aber zumindest eine sich erneuernde Kunst, die immer wieder neu dem Sound ihrer Generation auch gerecht wird. Ich wünsche mir, dass wir ganz viele Stilistiken haben, die nebeneinander blühen dürfen in unseren Kirchen und in unseren Gemeinden. Ich sehe es an meinen Jungs, der eine ist Rapper, der andere macht Electronic Dance Musik. Die machen das beide mit einer großen Leidenschaft und ich liebe die Musik. Ich liebe das, was sie tun. Das ist großartig. Ich freue mich, dass sie diesen Weg beschreiten, um mir allein schon als Vater zu zeigen, wie schön diese Musik ist. Und davon würde ich gerne in 10 Jahren ganz, ganz viel sehen. Und dann wünsche ich mir natürlich, dass der Glaube unsere Gesellschaft nachhaltig prägt und nicht nur in Kirchenmauern verborgen bleibt. Dass unser Glaube öffentlich ist, dass er sich im politischen Geschehen äußert, dass er sich in unserer Kultur im großen Stil äußert. Und Ansätze davon sind jetzt schon zu sehen, das ist so schön. Und zwar jenseits von Kirche manchmal, ganz jenseits. Das begeistert mich. Dann manchmal sind das so Grassroots-Bewegungen, irgendwie. Es kommt von unten her, wo junge Leute sagen, wir haben keine Ahnung mehr, wer Moses ist und wir wissen auch nicht so richtig, wer Jesus ist, aber irgendwas wollen wir davon. Und wir wollen diesen Glauben. Das andere ist uns zu hoffnungslos. Also ein Atheismus ist einfach ein Glaube ohne Hoffnung. Und den wollen wir nicht. Wir wollen lieber den Glauben mit Hoffnung.
Dankeschön. Ich schließe mal an mit unserer Fun-Frage, die wir dir auch noch stellen müssen, weil es ist Tradition bei uns auf dem Worship.
Sag mal, ihr macht das erst zweimal und habt schon Tradition. Was ist da los?
Nee, wir haben schon ein paar
Hinweise. Okay, der macht das schon 100 Mal und schon eine Tradition.
Vielleicht sollten wir damit brechen, Susi.
Nein,
dass Gott nie langweilig wird.
Nein, Tradition kann gut sein. Kann gut sein.
Also, was soll ich sagen? Ob Tradition, auf jeden Fall ist es Usus bei uns auf dem Sofa. Welche deiner Gitarren, Lothar, würde am lautesten protestieren, wenn sie sprechen könnte?
Das musst du mir erklären.
Das muss Caro erklären.
Naja, also Gitarrist, wenn man den zuschaut, dann sieht das schon so aus, als würden die Saiten ganz schön leiden manchmal.
Okay, ja, jetzt habe ich's.
Oder auch andere Dinge, ne? Also du hast ja auch davon gesprochen, dass man Instrumente auch ein bisschen entdecken muss und nicht nur auf die herkömmliche Weise nutzt.
Ja, ich glaube, also ich habe eine Gitarre, die ist wirklich, die ist schon mit, die war schon überall mit mir. Die hat schon einige Kämpfe hinter sich. Und manchmal gucke ich die Gitarre so an und denke, möchte in den Ruhestand. Weil die hat auch schon jede Menge Kerben Löcher. Und Macken und so. Aber sie will nicht. Die will nicht in den Ruhestand. Weil ich habe schon oft überlegt, sie zu ersetzen durch eine andere. Aber sie sagt, nee, du kannst mich in den Ruhestand schicken, aber du wirst mich sehr vermissen.
Hm. So. Oh, wie schön.
Wie schön. Das ist wirklich schön. Hat sie einen Namen?
Nee. So weit
also du gibst nicht deinen
Namen. Nee.
Lothar, ich freue mich sehr. Es wird bald eine nächste Begegnung zwischen uns und zwischen dir und unseren Studierenden geben. Und ich bin sehr dankbar, dass du bald bei uns am TSC nochmal vorbeischauen wirst.
Ja, freue mich drauf.
Und etwas von dieser Inspiration einfach ja auch wir mitnehmen dürfen. Ich würde gern, bevor wir uns verabschieden vom Worship Sofa, noch kurz hinweisen auf dieses aktuelle Projekt von dir, Shekinah, das jetzt zur Sprache kam mit Abe Laborie und Vinnie Colaiuta. Magst du kurz noch sagen, was das ist, wo man es findet, wo man reinhören kann?
Ja, also es ist ein neues Projekt, was ich gemacht habe mit meinen Freunden aus Amerika. Und der Titel der CD ist das Programm der CD. Der Titel heißt Shekinah und das ist der jüdische Begriff für Herrlichkeit. Und ich habe mich da mit meinen Freunden getroffen und wir haben diese CD eingespielt. Und Sinn und Zweck der Übung war, die Musik unseres Herzens zu spielen. Und ich habe wirklich auch darauf geachtet, dass es nicht nur die Musik meines Herzens ist, sondern auch die Musik meiner Freunde. Und es war auch so. Und wir haben dort, ich habe das schon hier auch, ich habe hier meine Gitarrentracks hier auch schon vorher eingespielt hier. Und in der ganzen Arbeit der CD habe ich gespürt, sowohl in Amerika als auch hier, dass der Herr sich da dann irgendwie zu freuen scheint. Irgendwie ist es, er mag es irgendwie. Und ich spürte selber den Segen da drin. Und das ist ja etwas Besonderes, wenn man etwas macht, dass man selber gesegnet ist und nicht nur sagt, es soll andere segnen. Und ja, und das spürten wir alle miteinander, so irgendwie, dass es so ist. Ja, und jetzt ist es so, dass das ist eine Instrumental-CD, es ist die Musik meines Herzens. Wirklich, es ist nicht die Musik, die ich für irgendwen gemacht hätte, so im Sinne, dass ich mache jetzt was damit oder damit sich jemand in einem bestimmten Kreis damit wohlfühlt, sondern es ist wirklich die Musik meines Herzens. Finden kann man sie überall. Ich habe einen Shop, wenn man eine LP haben will, das gibt sogar LPs da oder CDs, was ja auch immer noch zwischendurch gehört wird, gibt es einen ganz einfachen Link dazu, shop.kosse.de, da kann man das bestellen. Ansonsten gibt es das auch ganz normal bei YouTube auf meinem Kanal sind Videos davon zu sehen, bei Spotify und Apple und wo man sonst alles kriegt, findet man das auch.
Dann hört auf jeden Fall rein. Wir bedanken uns ganz herzlich für das Gespräch mit Lothar Kosse und werden jetzt noch eine Kostprobe hören von Shekinah.